passiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Radio Lora von 104,5 MHz. Wir begrüßen euch wie jede Woche und jede Zeit zur Frauensendung von der Hälfte vom Äther. Heute haben wir drei Frauen im Studio, die vor ein paar Wochen aus den Philippinen zurückgekehrt sind. Bianca, Delia und Caro.
Der Titel von der heutigen Sendung ist Sulung, Sulung, Kababa Ihan. Das heisst auf Tagalog, vorwärts, vorwärts Frauen, vorwärts im Kampf. Und die Sendung handelt von der Situation und dem Widerstand der Frauen in den Philippinen.
Bye.
Das war das Lied «Gising, Gising, Kababa Ihan», wo uns drei Frauen in den Philippinen vorgesungen haben. Ich möchte das mal kurz noch übersetzen. Wacht auf, Frauen, steht auf und kämpft. Nehmt teil am Kampf zur Befreiung unseres Mutterlandes. Frauen, ihr seid Teil der Bevölkerung, ihr seid unterdrückt. Frauen können nur frei sein, wenn die Nation frei ist. Wacht auf, Frauen, steht auf und kämpft. Unterwerfung, Scheinwelt, Stimmlosigkeit. Wir sollen kämpfen und dem ein Ende setzen. Wir wollen uns von der Unterdrückung befreien, statt uns ausbeuten zu lassen. Widersteht dem Bild, Frauen seien schwach. Wir haben unsere eigene Meinung und Stärke wie irgendwer. Die Mehrheit der Frauen sind Teil des Kampfes und intellektuellen Prozesses der bäuerischen und proletarischen Bewegung. Vorwärts, vorwärts, Frauen, vorwärts im Kampf. Lasst uns die Bewegung und Organisation von nationalistischen Frauen bilden. Nehmt teil an Politisierungsarbeit der Basis, um gerechte Demokratie und Freiheit zu erlangen. Vorwärts, vorwärts, Frauen, vorwärts im Kampf. Setzt der Macht der Unterdrücker mit Waffen ein Ende. Frauen können nur frei werden mit der Erreichung von Freiheit fürs ganze Land. Zuerst wollen wir jetzt mal einen kurzen geschichtlichen, kulturellen und sozialen Hintergrund der Rolle der Frau geben. Vor der Kolonialisierung und Christianisierung der Spanier im 16. Jahrhundert haben die Frauen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle eingenommen. Zum Beispiel war Jungfräulichkeit nicht wichtig, unverheiratete Mütter akzeptiert, Geburtenkontrolle und Scheidung erlaubt, Mono- und Polygamie möglich. In der Familie hat es Erstgeborene geerbt. Frauen waren politisch engagiert, wirtschaftlich, religiös und sozial gleichberechtigt. Mit der Einführung der patriarchalen Gesellschaft durch die Spanier sind die damit verbundenen Veränderungen der Frauen- und Männerrolle vom philippinischen Volk aufgezwungen worden. Es ist zur Pflicht der Frau geworden, die neue Moral der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Das heisst, Mädchen sind zu scheuchen, beschützten, höflichen jungen Frauen erzogen worden, haben eine Ausbildung in Kirche, Küche und Kindererziehung bekommen. Das Vorbild der Frau ist von der jungfräulichen Maria mit den entsprechenden Eigenschaften von Keuschheit, Selbstlosigkeit, Güte und Frömmigkeit gegeben. Auch heute noch ist das philippinische Volk sehr religiös. Die reaktionär römisch-katholische Kirche übt eine starke Macht aufs Volk aus. Kulturell und sozial ist heute auch der westliche bzw. US-amerikanische Einfluss sehr stark zu spüren. Die Philippinen waren ab dem Ende des 19. Jahrhunderts Kolonie der USA. 1946 ist nach der Besetzung der Japaner die Unabhängigkeit, in Anführungszeichen, der Philippinischen Republik international anerkannt worden. In Realität ist das Land weiterhin in den Händen der USA. So sind Medien, schulische Bildung und Kultur westlich orientiert. Das Frauenideal, das von den Massenmedien verbreitet wird, entspricht dem von einer romantischen, unterwürfigen und gleichzeitig emanzipierten Frau. Wobei die Unterwürfigkeit die Beziehung zum Gatten prägen soll, die Emanzipation sich aufs berufliche und öffentliche Leben bezieht und auch ein modisches Erscheinen erfordert, entsprechend dem amerikanischen Vorbild. Also unterliegt die vor allem städtische Frau am gesellschaftlichen Zwang, attraktiv und modebewusst zu sein. Auf dem Land ist Traditionsverbundenheit stärker. Aber allgemein soll die Frau ein im katholischen Sinn moralisch gutes Leben führen.
Hat es denn in dieser Zeit schon irgendeine Form von Frauenorganisierung auf den Philippinen?
Also die Geschichte der Philippinen ist immer wieder geprägt durch Frauen, die Widerstand geleistet haben, die ausgebrochen sind aus den Ketten. Aber das ist natürlich meistens verschüttet durch die männliche oder patriarchale Geschichtsschreibung. So eine von ihnen war Gabriela Silang, die eine Bauernrevolte gegen die Spanier angeführt hat. Aber neben ihr hat es noch viele andere gegeben. Dann im 20. Jahrhundert hat es auch die Suffragetten gegeben, wie in den USA, die für das Wahlrecht gekämpft hat, und dann noch bürgerliche und religiöse Frauenbewegungen, aber alles Frauenbewegungen, die das System nicht grundsätzlich in Frage gestellt haben, sondern eine Gleichberechtigung innerhalb des herrschenden Systems gefordert hat. Und das hat eine Wendung gegeben, 1970, wo gleichzeitig mit dem Wachsen von der nationalistischen Befreiungsbewegung auch die nationalistische Frauenbefreiungsbewegung gewachsen ist und 1970 das erste Mal eine revolutionäre Frauenorganisation gegründet worden ist, die Maki Baka, die das System und die Strukturen grundsätzlich bekämpft haben. Die Frauenbewegung hat aber nicht lange funktionieren, weil 1972 das Kriegsrecht verhängt worden ist, wo alle legalen Massenorganisationen illegalisiert worden sind und jede legale politische Arbeit praktisch unmöglich gewesen ist. Das hat geheißen, dass Maki Baka, dass viele in den Knast gekommen sind, andere in die Berge gegangen sind von den Frauen. Dann war die ganzen 70er Jahre durch relativ ruhig gewesen, bis erst Ende 70 Jahr sind neue Frauenorganisationen auftaucht. Sind das die ersten gewesen, das Zentrum für Frauenforschung und Filipina, eine Frauenorganisation von bürgerlicher Frauen. Und das Zentrum für Frauenforschung ist auch die Grossmutter von der Gabriela gewesen, kann man so sagen. Aber gleichzeitig haben im 79 im Süden, also das war in Manila, gewesen, im Süden von den Philippinen, in Mindanao, Frauen die Watch, das heisst Frauen für wirkliche Veränderung, gegründet. Und zwar haben sie das so gemacht, dass sie zuerst eine Frauenforschung gemacht haben mit Frauen oder die Situation der Frauen und mit den Frauen, die sie Forschung durchgeführt haben oder die sie untersucht haben, gerade auch die Organisation gegründet. Und dann die Watch, so wie das Zentrum für Frauenforschung in Manila zusammen, haben dann beschlossen, im 1984 einen Kongress zu machen. Der Kongress sollte die verschiedenen Frauenorganisationen, die es bis dort gegeben hat, zusammenführen und ihnen ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Strategie verleihen. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass im 1983 die Ninoy Aquino umgebracht wurde. Und da sind viele Frauenorganisationen entstanden, auch so im Lauf vom Anwachsen der nationalistische Massenbewegung. So zum Beispiel Zamacanat, Frau von der städtischen Armenviertel, Zamaka, für die Studentinnen, aber auch die WOMB, das heisst Gebärmutter, oder dort mal hat es geheissen, Frauen für den Sturz von Markus und Befreiung. Und also all diese Organisationen sind dann im 1984 zu einer Konferenz zusammengekommen und aus dieser Konferenz ist nachher die Dachorganisation Gabriela gegründet worden. Sie haben den Namen Gabriela bewusst gewählt in Anlehnung an die Bauernführerin Gabriela Silang als ihr Vorbild von einer revolutionären Kämpferin. Und Gabriela selber steht aber auch für General Vereinigung oder Versammlung, die Frauen bindet für Integrität, Gleichheit, Befreiung und Aktion.
Du hast vorher erwähnt, Frauenforschung. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Weil da ist das ja jeweils eine sehr universitäre und intellektuelle Geschichte, wo jahrelang Daten gesammelt werden, Forschungen betrieben werden und dann ziemlich abstrakte Studien nachher rauskommen. Wie hat das auf den Philippinen ausgesehen?
Das muss ich wahrscheinlich eher in Form von einem Frauendokumentationszentrum oder Frauenarchiv vorstellen. Dass sie klar mal graben gegangen sind in der Geschichte der Philippinen, wo finden wir Frauen, aber auch die Situation jetzt untersuchen, wie sind Frauen unterdrückt und wie können sich Frauen aus dieser Unterdrückung heraus wehren.
Kayo ba ang mga maliatara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, na apihay bakit niluluha, mga babae, tayo ba'y sadyang mahina?
jetzt fände ich es noch gut, wenn du mir könntest zu der Frauenorganisation Gabriela erzählen.
Ja, eine der besten Möglichkeiten natürlich, um die Frauenorganisation kennenzulernen oder einen Eindruck zu bekommen, wie sie arbeiten, war der 8. März, wo wir teilnehmen konnten. Dort sind wirklich all die verschiedenen Frauenorganisationen in Manila an der Demo gewesen. Das sind also eben, wie vorhin schon erwähnt, Zamakana, Zamaka, aber dann auch neuere Frauenorganisationen wie die Frauenkommission für Emigrantinnen, da ja sehr viele philippinische Frauen ins Ausland gehen arbeiten, nicht nur als Go-Go-Girls und Striptease-Tänzerinnen oder verkaufte pflegeleichte Ehefrauen, sondern auch als Krankenschwester, Haushaltshilfinnen und so weiter. Und wo diese Probleme vor allem angeht, dann die Konsumentinnenorganisation Bunso, die eine Organisation ist, die einerseits zum Beispiel Muttermilch geben, also den Kindern Muttermilch geben, fördert. Andererseits aber klar auch die Werbekampagne von einem Multi, wie zum Beispiel die Nestle, bekämpft und versucht, einen Gegenpol zu setzen oder überhaupt aufzuklären, was die machen. Ein anderes Thema waren die Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen, die von der Menschenrechtskommission von Gabriela aufgezeigt werden. Dort vor allem natürlich die Vergehen vom Militär, die gegen politische Aktivistinnen gemacht werden, wie Folter, sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung, also Form von Folter gegen Frauen. Das ist klar aufgezeigt und dagegen protestiert worden. Ein weiteres wichtiges Thema ist immer die US-Base auf den Philippinen. Die Philippinen hat rund 20 US-Basen, davon zwei sehr grosse. Die Luftstützpunkt und ein Marinestützpunkt. Und um die US-Base herum, also wenn sie die US-Base bekämpft, ist das klar immer im Zusammenhang mit Prostitution und in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit AIDS. Weil um die US-Base herum hat es, wie die meisten US-Basen außerhalb der USA, so richtige Sexstädte oder Sexgewerbe floriert einfach dort und das AIDS zum Beispiel kommt vor allem über die GIs, seit neuestem Mal über Touristen auf die Philippinen. Also auch das bekämpfen sie. Die Demo hat es so ausgesehen, dass sie am Anfang Reden auf einem Platz gehalten haben und sie haben gesagt, dass sie sich bewusst worden sind, dass Kultur ganz ein wichtiger Faktor spielt in ihrem Kampf, speziell jetzt, wo Militarisierung sehr stark ist und sie viel durch Kultur, über Kultur können ausdrücken können, was sie sonst weniger gut könnten ausdrücken können. Seit hier gehen sie ihre Demos immer mit einem riesigen Lastwagen und der ist dann gerade ihre Bühne und das haben sie auch dort so gemacht. Sie haben immer wieder zwischen verschiedenen Reden, wo sie die einzelnen Themen vom 8. März erklärt haben, kulturelle Darbietungen gemacht. Also die Darbietungen sind auch von den Massenorganisationen gekommen, so zum Beispiel von der Samakana, die ein Theater gemacht haben, wo sie aufzeigen, den Alltag einer Frau im städtischen Armenviertel und ihre Politisierung durch den Alltag und wie sie dagegen ankämpft. Etwas anderes, was sie gemacht haben, was auch für sie, wie sie später gesagt haben, etwas Neues war, ist so ein sogenanntes Sofortbild. Oder während Frauen ein kämpferisches Frauenlied gesungen haben, haben im Hintergrund andere Künstlerinnen ein Gemälde gemalt. Und als das Lied fertig war, ist dann auch das Gemälde fertig gewesen. Und sie ist verrückt, wie einfach aus einer weißen Wand auf einmal dann so eine kämpferische Frau mitten aus einer Gruppe von Frauen heraus entsteht.
Wie viele Frauen waren denn bei dieser Demonstration und wie war die Stimmung so? Also ist es vergleichbar mit Frauendemonstrationen da oder wie kann man sich das vorstellen?
Es waren im Ganzen etwa 3'000 Leute an der Demonstration, wobei zu erwähnen ist, dass auch einige Männer darunter sind. Also von dem her ist es nicht so gleich mit unseren Demonstrationen in der letzten Zeit. Die Stimmung war im Gesamten sehr kämpferisch, vor allem als es dann von dem Platz weg durch einen März durch und dann auf die grossen Strassen gegangen ist, durch die Stadt zum Präsidentschaftspalast. Wobei ich dort gefunden habe, die Präsenz von Männern, die mich da ja meistens zerstört an Frauendemos, hat mich dort überhaupt nicht gestört, aus dem Grund, dass sich die Männer klar im Hintergrund gehalten haben und so ihre Solidarität kundgegeben haben mit den Frauen. Und das bestimmende Moment in dieser Demo waren eindeutig die Frauen. Und es war dann so, dass während der ganzen Demo war kein Schmier herum. Sie haben dann nicht die Strassen abgesperrt. Es hat also geheißen, man muss sich als Demo wirklich die Strasse erobern, muss die Autos selber absperren, dass die nicht mehr reinkommen. Und sie ist dann mit Parolen rufend zum Präsidentschaftspalast gegangen, mal rennend, mal marschierend. Das ist auch noch etwas, was mich fasziniert hat. Sie rennen ein Stückchen, dann marschiert sie wieder. Und irgendwie gibt es der ganzen Demo ein bisschen, also für mich ein kämpferischer Eindruck, in dem es immer ein bisschen im Laufen, also im Bewegung, viel Bewegung drin ist. Und das andere, was auch sehr wichtig ist, ist, dass sie total gut organisiert sind. Sie stellen sich vorne in Fünferreihen jetzt dort auf, in verschiedenen Blöcken. Auch die internationalen Gäste oder Gästinnen sind in einem Block gewesen. Und dann sind links und rechts Frauen, die einfach schauen, dass nicht irgendwelche Infiltratoren oder Infiltratorinnen in die Demo reinkommen, die auch schauen, dass immer schön alles aufgeschlossen ist, dass nicht irgendwo ein Auto zwischendurch fahren kann und natürlich auch anheizen, die Parolen rufen.
Und die Frauen laufen dann vor allem mit ihren Organisationen zusammen. Und was heisst denn das zum Beispiel für Frauen, die nicht organisiert sind? Nehmen die dann gar nicht teil an so Demonstrationen?
Ja, sie laufen vor allem mit ihren Organisationen zusammen. Ich denke, dass sie, die Frauen, die nicht organisiert sind, die können sich am Schluss anhängen, wenn sie wollen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es schwierig viele Frauen gehabt hat, die nicht organisiert sind. Etwas, was ich auch noch kurz möchte erwähnen möchte, gerade wenn du von der Organisierung der Frauen redest. Sie hat eine neue Organisation gehabt, die sich an dem 8. März vorgestellt hat, und zwar die Frauen vom informellen Sektor, die auf der Straße Sachen verkaufen. Und die eine von diesen Frauen hat dann so eine Rede gehalten, wie sie sich organisiert haben und wie sie zum Beispiel einen Fonds gebildet haben, wo sie Geld auslehnen können, damit sie nicht mehr bei den Wucherern Geld auslehnen müssen, um ihre Stände aufzubauen. Und dann an dem Ort, wo die Demo stattgefunden hat, hatte es ganz viele so kleine Stände rundherum, es war ein Ort am Meer. Und dann haben sie gesagt, ja, habt ihr gehört, wie das die Frauen in selben Quartier gemacht haben? Es wäre doch auch etwas Gutes für euch, das könntet ihr doch auch machen. Und es ist klar, dass die das alle mitgehört haben. Und auch durch das, dass die Frau jetzt das sehr gutes Beispiel zeigt, wie sie sich wirklich können durch Gemeinsamkeit und Organisierung helfen untereinander, sicher auch eine Ermutigung kann sein für die anderen Frauen dort. Noch ganz kurz vor dem Präsidentschaftspalast haben dann zwei Reihen Schmiers auf uns gewartet mit Stacheldraht. Aber das Ganze ist recht ruhig abgelaufen. Es ist dann dort nochmal eine Rede vorgetragen worden. Und dann hat man sich langsam aufgelöst. Und es ist natürlich auch, es ist immer ein mulmiges Gefühl vor dem Präsidentschaftspalast, weil im 1987 sind dort bei einer Bauerndemonstration 19 Leute erschossen worden und etwa 100 verletzt worden, wo die Polizei einfach reingeschossen hat. Und das hat man ganz klar auch dort wieder gespürt.
Sind denn das vor allem städtische Frauen gewesen, die an dieser Demo teilgenommen haben? Oder hat es auch Frauen vom Land gehabt und sind die auch organisiert?
Ja, es sind vor allem die Bäuerinnen sind dort vertreten gewesen, dann weiter die Arbeiterinnen, die zum Teil aus den Industriequartieren kommen, die außerhalb der Städte sind. Aber die Bäuerinnen sind natürlich nicht so stark vertreten gewesen, einfach mit ihrer nationalen Organisation, die AMIHAN heisst, das heisst gleichzeitig auch noch Samen. Das ist ein schöner Name. Aber ich denke, Bäuerinnen, oder das haben sie uns auch später erzählt, oder auch andere städtische Frauen aus anderen Städten, haben vor allem versucht, die ihren Städtaktivitäten zum 8. März zu machen. So, das ist zum Teil nicht unbedingt eine Demo, sondern einfach ein Veranstaltungstag oder ein Aktionstag. Und zum Beispiel an einem Ort, wo sie das erste Mal versucht haben, vor allem die Bäuerinnen, einen Aktionstag zum 8. März zu machen, sind dann auch eine Woche später die Frauen und 9 Männer dazu, die das organisiert haben, die das gerade am Auswerten waren, verhaftet worden. Also es ist auch ein Zeichen von der Militarisierung, die vorhanden ist.
Und alle die Gruppen, die du jetzt, also die Organisation, die du bis jetzt erwähnt hast, die sind alle in der Gabriela zusammengeschlossen. Jetzt, wie ist denn Gabriela strukturiert oder was sind die genaueren Zielsetzungen?
Ja, also die Gabriela sind zum heutigen Zeitpunkt 101 verschiedene Organisationen. Das sind einerseits die grossen Massenorganisationen, wie die Bauern, also Bäuerinnen, die Arbeiterinnen, das städtische Armenviertel Frauen und dann ansitzt aber auch Serviceorganisationen, wie so eine, die versuchen, Unterstützung zu geben, Öko, sozialen Projekten oder Dokumentationszentren, Archivs oder Women's Crisis Center, das heisst das Zentrum für geschlagene Frauen oder für Prostituierten-Treffpunkte. Und zu der Zielsetzung der Frauen, von der Gabriela, hat Gabriela zwei wichtige Zielsetzungen. Und zwar das eine ist, dass sie eine Frauenbewegung sind innerhalb oder in Verbindung mit der nationalen Befreiungsbewegung für Gesellschaft, also für grundsätzliche Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Das heisst, sie sind nicht eine separate, isolierte Frauenbewegung, die weg ist von der gemischten Bewegung. Das ist für sie total wichtig, weil sie sagen, dass der Kampf für eine soziale Veränderung ist eine Voraussetzung für die Befreiung der Frauen, langt aber lang nicht als Voraussetzung. Also soziale Veränderung allein, so wie es die Gemischten sehen oder die nationalistische Bewegung sieht, langt nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie mit dem Frauenkampf oder mit der Geschlechterfrage stellen, nicht warten wollen, bis die nationalistische Revolution quasi stattgefunden hat, sondern dass sie aus Erfahrungen, die in anderen Teilen der Welt gemacht werden, wo die Frauen stark an der Revolution teilgenommen haben, dann wieder an den Herd zurückgedrängt worden sind, dass aus dieser Erfahrung ganz klar ist, dass sie schon jetzt die Frauenthemen oder die Frauenfrage stellen und auf diesen Themen schaffen, dass die Frauenunterdrückung bekämpfen. Das heisst für sie auch, dass das zum Teil gegen die kämpferischen Männer aus der nationalistischen Bewegung eingeht. Und das, obwohl ihnen natürlich auch der Vorwurf gemacht wird, wie sie gegen den Hauptwiderspruch verwässern oder sie gegen separatistisch, spalterisch. So, aber es ist ihnen gelungen, bis jetzt, so sagen sie, dass sie einen Teil, einen bestimmenden, aber auch essentiellen Teil oder vorne sind von der Bewegung für nationale Unabhängigkeit und Demokratie.
Weißt du ein Beispiel für eine Situation, also wo das passiert ist, wo Gabriela hat müssen, oder gezwungen war, gegen die fortschrittliche Organisationen Position zu beziehen?
Ja, da ist zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, was für sie ganz schlimme Kritik war, ist, sie tut Prostituierte versuchen zu organisieren, seit kürzer, seit ein paar Jahren. Und dann kommen die Gemischten und sagen, Prostituierte dürfen wir nicht organisieren. Sie sagen, die Letzten, die zu organisieren sind, gehören zum Lumpenproletariat, sie sind unzuverlässig, sie sind labil. Und sie sind sowieso noch durchmischt mit rechten Kräften und asoziales Element. Und darum sagen sie die allerletzten, die zu organisieren sind, weil sie die Organisierung der Prostituierten trägt nicht dazu bei, den Kampf voranzutreiben. Und sie hat dann gefunden, das können wir sehr wohl sagen, wenn man sie wirklich die Situation nicht untersucht hätte. Aber sie denkt, das vor allem auf Dogmatismus zurückzuführen und gar nicht Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es zeigt natürlich auch das versteckte Patriarchat auf innerhalb der Bewegung, wo nicht zugestehen wird, dass Prostitution eine Form von Gewalt gegen Frauen ist, wo man sich dagegen wehren muss. Und dass die Organisation oder der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen überhaupt von unten, von den Frauen, die direkt betroffen sind, herkommt.
Jetzt möchte ich noch etwas fragen. Vorher, du hast immer den Begriff nationalistisch erwähnt im Zusammenhang mit der Befreiung vom Land von den Philippinen. Jetzt ist das ja ein Ausdruck, der da in unseren Ohren auf die Rechtsseite etwas anklingt. Jetzt nimmt es mich Wunder, ist das so, dass Sie diesen Begriff verwenden und was verstehen Sie genau darunter?
Ja, sie verwendet den wirklich und wir haben am Anfang auch Mühe gehabt damit, einfach gerade so wegen unserem Patriotismus, wo wir in der Schweiz dauernd eingeimpft wird und wo wir dann eher eine Auflehnung haben. Wobei das ein klarer Unterschied ist zu dem Patriotismus oder zum Nationalsozialismus. Bei ihnen kommt das Wort nationalistisch viel mehr daraus heraus, dass sie seit dem 16. Jahrhundert kolonialisiert sind, jetzt immer noch dominiert werden von den USA und das für sie nationalistisch vor allem heisst auf nationale Souveränität, Unabhängigkeit von irgendeiner Macht aussen, von irgendwelchen Wirtschaftsmächten außerhalb vom Land. Und das heisst, ja, das bezieht sich vor allem auf nationale Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Das heisst überhaupt nicht, dass sie jetzt so im Sinn von rassistischen Tendenzen die philippinische Rasse quasi aufheben oder sich da abgrenzen wollen zu anderen Völkern. Sie wollen sich abgrenzen, klar, durch andere Herrschaft von außerhalb.
Und jetzt gibt es ja aber auch innerhalb des Trikont, also in verschiedenen Trikont-Ländern, gibt es ja Kontroversen über die nationale Befreiung, über die Frage. Also gerade aufgrund von den Erfahrungen, die jetzt zum Beispiel, also wo in Nicaragua passiert sind in den letzten 10 Jahren, wo doch zumindest in Frage gestellt ist, wie weit Möglichkeiten von einer nationalen Befreiung denn überhaupt können, irgendwie progressiv genutzt werden. Jetzt ist das auch ein Thema auf den Philippinen oder verstehen Sie sich auch in einem Trikont-Zusammenhang da rein?
Es ist schon ein Thema, aber es ist für sie immer noch klar, dass eine nationale Revolution erste Voraussetzung ist, und zwar tun sie ihr System als semikolonial, semifeudal bezeichnen. Und die Frauen sind es dann auch noch patriarchal. Aber also die nationalistische Bewegung bezogen und semikolonial klar auf die Herrschaft von der USA vor allem, semifeudal halt, dass auf dem Land vor allem noch sehr starke Grossgrundbesitzstrukturen sind, die fast hingehen bis zur Sklavenhaltung oder Leibeigentum von den Bauern, die dort arbeiten, oder Frauen und Männer, die dort arbeiten. Und das sehr klar ist, die Wirtschaft ist dermassen dominiert vom Ausland, dass sie haben keine eigene Wirtschaft auch für Grundnahrungsmittel oder für die wichtigsten Sachen, dass sie zuerst mal die Herrschaft von außen weghaben müssen, um überhaupt können sich für eine Entwicklung innerhalb des Landes einsetzen.
Also ein wichtiger Punkt ist, dass in den sogenannten befreiten Gebieten sehr starke selbsttragende oder selbstbestimmte Strukturen haben, wo sie aus ihren eigenen Kräften auch mit denen können leben, also nicht angewiesen sind oder nicht abhängig sind von außen dran, wo sich dann die Frage stellt, also wie wichtig dass die Strukturen sind, auch nach einer nationaldemokratischen Revolution. Das heisst, dass ich das eigentlich finde, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, der sollte weiter bestehen und nicht dazu führen sollte, also dass genau die Strukturen, die von unten her kommt, vom Volk her kommt, wieder zerstört werden. Und da irgendwie bin ich nicht so sicher, ob das möglich ist über nach einer nationaldemokratischen Revolution, weil ja die Abhängigkeit dann auch wieder vorhanden ist und wie weit das einen Einfluss hat, dass das wieder aufgelöst wird.
Ich denke, gerade wenn man die Strukturen anspricht, dann ist es, finde ich, total wichtig, dass was da zum Beispiel die Frauen leisten, wo ihre eigenen Strukturen haben, die auch ganz klar sagen, ihr Kampf hört sicher nicht auf mit der nationalen Befreiung, sondern ihr Kampf geht weiter, weil sie sagen, das ist nicht genug für die Frauenbefreiung. Und die Frauenbewegung ist so stark und ein tragender Teil von der Bewegung für nationale Befreiung, dass ich Vertrauen habe, dass sie nicht einfach sich wieder zurückschieben lassen, wie das in Nicaragua teilweise passiert ist. Weil ich denke, für das Trikontland ist das wirklich eine Ausnahme, so eine starke Frauenbewegung, die ihre Strukturen aufbaut, die auch ein Bewusstsein schafft, das über die Frauen hinausgeht, wo sie sich nicht mehr zurückdrängen lassen. Und gerade an diesem Punkt finde ich, ist total wichtig, dass sie nachher weiter funktionieren. Das, denke ich, kann auch entscheidend sein nach einer nationalen Revolution. Etwas, was wir bei den Frauen auch erlebt haben und sonst bei den anderen Massenbewegungen, wie zum Beispiel Bayern, eher vermisst haben, ist eine internationalistische Politik. Das heisst, sie ganz klar sagen, die Unterdrückung von Frauen ist international. Dementsprechend muss die Organisierung und der Kampf gegen Frauen auch international sein. Und Frauen können wirklich nur befreit werden, wenn sie weltweit befreit sind.
In diesem Zusammenhang möchten wir jetzt ein Lied euch vorspielen gegen die US-Base. Es ist von der Frauenband Inang Laya.
Pampalipas-libog ng mga sundalo, pagbibigay hilig sa kanilang mga bisyo, manikang buhay na nilalaro. Libangan lamang ng mga kano, sa base militar ay walang katarungan, baniyagay hari sa ating bayan. Baboy damo ang trato sa tao at walang karapatan ng mga Pilipino. Base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat adlangan. Base militar, armas na nuklear, ito'y kahibangan na dapat adlangan. Aksidenteng nuklear o digma ng kano, tiyak nakasangkot ang Pilipino. Kinsala, dusat, kapahamakan, base militar ang pagbubulan. Mga base militar ay lantarang katibayan ng ating buwan na kalayaan, ang kawalan ng tunay na kapangyarihan at paglapastangan ng ating kasarinlan.
Wir hatten auf den Philippinen die Möglichkeit, an der Internationalen Solidaritätskonferenz mit den philippinischen Frauen teilzunehmen zum Thema Menschenrechte und Frauen. Und bei dieser Konferenz waren 72 Teilnehmerinnen aus 22 Ländern. Vor allem die ausländischen Teilnehmerinnen sind aus westlichen Ländern, das heisst Europa, USA und Australien, Neuseeland gekommen. Aber es hat auch Teilnehmerinnen gehabt, zwar in der Minderheit aus Indien, Sri Lanka, Argentinien und Südafrika. Die Menschenrechte und Frauen, da sind wir zum Schluss gekommen, dass Frauenrechte grundsätzlich mal Menschenrechte sind. Wobei der Begriff Menschenrecht sehr breit gefasst wird. Der geht von Gewalt gegen Frauen in der Ehe bis zu Militarisierung, bis zu Vergewaltigung durchs Militär. Darin eingeschlossen aber auch die Umweltzerstörung, wie das eine Menschenrechtsverletzung der Frauen ist oder wie das Frauen betrifft. Und ich denke, da könnte man gerade mal ein Beispiel anbringen, wie eine Frau aus Indien das darauf eingegangen ist, wie sie als Frau gegen die Umweltzerstörung dort kämpft.
Ein wichtiges Ziel der WISAB-Konferenz war auch, dass die Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen auch mehr öffentlich gemacht werden und dass natürlich durch die internationale Beteiligung an dieser Konferenz die Frauen sich auch dazu verhalten haben, indem es dann in Medien oder in den Zeitungen gekommen ist und somit auch ein grösserer Druck hat können gemacht werden, um auf die Problematik überhaupt aufmerksam zu machen. Jetzt, wie vorhin schon gesagt wurde, ist ein Punkt von Menschenrechtsverletzungen ist aufgegriffen worden von einer indischen Rednerin. So werden die Grundlagen von der indischen Familie nach und nach zerstört durch eine Industrialisierung oder durch eine Nutzung von der natürlichen Ressourcen von den Multis. So sind zum Beispiel ganze Wälder im Himalaya-Gebiet abgeholzt oder es werden Monokulturen angelegt, die total wasserintensiv sind. Das braucht dann wieder Bewässerungsanlagen, wo dann die Landstriche, die fruchtbar sind, wieder zerstören und so der Bevölkerung dort ihre Lebensgrundlagen nehmen. So haben jetzt angefangen, die Leute in diesem Gebiet haben angefangen, sich dagegen zu wehren, indem sie zum Beispiel Hungerstreiks gemacht haben oder indem sie vor die Bewässerungsanlagen Sit-ins organisiert haben, weil ja sie selber in den Trockenzeiten haben sie nicht einmal etwas zum Trinken, kommen aber kein Wasser über von diesen Bewässerungsanlagen, die allein dafür gedacht sind, eben die Monokulturen zu bewässern. Außerdem bedeutet auch, dass Pflanzen von Monokultur, dass die einheimische Vielfalt der Pflanzen zerstört wird und somit auch wieder die Grundlagen von der Bevölkerung kaputt macht, die dann gezwungen werden, auch weiter genau die gleiche Art von Anbau zu übernehmen, was sie dann wieder abhängig macht auch von den Multis. Und zuerst, es ist eigentlich ziemlich neu, dass sich die Bevölkerung auch so in Indien in gewissen Gebieten auch anfängt zu wehren gegen die neuen Technologien. Weil immer mehr hängt ihr das Überleben davon ab, dass eben ihre Umwelt, also die Vielfalt, die dort existiert, erhalten bleibt.